Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Stimmen. Heute habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Bei mir sind Axel Mössinger und Dennis Ley. Beide sind Doktoranden am Politikwissenschaftlichen Institut an der FSU Jena, dort im Fachbereich Politische Theorien, Ideengeschichte. Dennis und Axel, ich begrüße euch.
Moin.
Ja, hallo von mir.
Sag mal genau, was macht ihr eigentlich beruflich? Axel, wenn du einfach anfangen möchtest.
Ja, eigentlich ist man als wissenschaftlicher Mitarbeiter so ein bisschen Mädchen für alles. Also wir unterrichten, wir bereiten vor, wir arbeiten zu. Ich persönlich arbeite als stellvertretender Leiter der Forschungsstelle Weimarer Republik. Das klingt jetzt super kompliziert, aber das ist größtenteils tatsächlich Verwaltungsarbeit. Und natürlich unterrichten neben dem Rumdoktoren.
Dennis, ist das bei dir artähnlich oder wie sieht das da aus?
Es unterscheidet sich ein bisschen, weil Axel ist ja primär über das Drittmittelprojekt angestellt. Was ich mache ist, also ich bin sowas wie die rechte Hand von Professor Dreyer. Also ich organisiere den Lehrstuhl mit, ich plane beispielsweise die Lehrveranstaltungen mit, dann natürlich das Unterrichten, also vorbereiten, nachbereiten, Hausarbeiten betreuen, Bachelorarbeiten betreuen, generell Abschlussarbeiten betreuen, Staatsexamensklausuren betreuen. Nebenbei betreue ich dann beispielsweise noch den Förderverein für Politikwissenschaft am Institut. Das sind die sogenannten Institutsaufgaben, die man noch als wissenschaftlicher Mitarbeiter ebenfalls zu bewältigen hat. Und genau, nebenbei noch das kleine Nebenprojekt Doktorarbeit.
Alles klar. Also habt ihr da spezielle Kernthemen, die ihr da so bearbeitet oder seid ihr in jedem Bereich frei einteilbar? Also wie muss man sich das vorstellen?
Beispielsweise hat Professor Dreyer einen bestimmten Zyklus, also das nennt sich Ideengeschichte 15. bis 16. Jahrhundert, dann dekliniert er das so durch 17. bis 18. Jahrhundert, 19. bis 20. Jahrhundert und so weiter. Dann haben wir auch noch außereuropäisches Denken, wofür Axel beispielsweise ein Experte ist. Und je nachdem passen wir dann unsere Lehrveranstaltungen an, aber wir haben so gewisse spezifische Themenbereiche. Und wenn man das Professor Dreyer einigermaßen schlüssig erklärt, dann kann man da auch eine Lehrveranstaltung anbieten. Bei mir wäre das beispielsweise die Ideengeschichte der neuen Rechten, konservative Revolution in der Weimarer Republik oder sowas. Oder das politische Denken in der Weimarer Republik generell. Ja, Geschichte des Antisemitismus und in deutscher Philosophie kenne ich mich auch noch ganz gut aus.
Ja, bei mir war es tatsächlich Zufall. Also ich habe meinen Abschluss 2016 gemacht und dann erstmal Hartz IV tatsächlich. Also das Klassische, wenn man Geisteswissenschaften jetzt nicht super gut vernetzt ist, dann habe ich was gearbeitet, was komplett anders ist. Ich war Taxidisponent und durch einen großen Zufall ist jemand anders in dem Promotionsprojekt ausgestiegen, weil der die Aussicht hatte, verbeamtet zu werden bei der Arbeit. Und dann hieß es, okay, wir brauchen jemand Neues. Ich hatte zufälligerweise ein Thema, was dazu passt, habe dann angefangen, dazu zu promovieren und irgendwann ist dann mein Vorgänger in das Wissenschaftszeitvertragsgesetz gefallen. Und es gab dann niemand anderen, der diese Lücke ausfüllen konnte und plötzlich war ich in Arbeit.
Dennis, wie war das bei dir?
Also bei mir war das nicht so abenteuerlich wie bei Axel. Also ich habe eigentlich seit fast 9 Jahren eigentlich die Universität nur von innen gesehen. Also ganz klassisch, ich habe auch in Jena beispielsweise sowohl meinen Bachelor- als auch meinen Masterabschluss gemacht und ja, habe irgendwann die Phase erwischt, wo ich dann die ein oder andere gute Note geschrieben habe und Professor Dreyer auf mich aufmerksam geworden ist und mich dann ja akkreditiert hat. Ich hatte dann natürlich das große Glück, muss man sagen, dass da gerade eine Stelle frei geworden ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter und das halt genau reingepasst hat. Also sowas, vielleicht um das hier auch nochmal so ein bisschen rauszukristallisieren, ist das Stellen als wissenschaftliche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, das ist viel von Glück und Zufall geprägt, wie das einem halt irgendwie so zufällt, ne? Und ja, dann wurde ich erst nochmal für 3 Monate als Hiwi angestellt, bis ich meinen Masterabschluss hatte und dann bin ich da einigermaßen reingeschmissen worden, aber habe mich, glaube ich, da ganz gut eingearbeitet. Bisher kam da jedenfalls nichts Gegenteiliges zurück.
Wie viele Stellen gibt es denn überhaupt bei euch im Institut? Vielleicht interessiert das unsere Zuhörer ja auch. Also wenn du sagst, da ist sehr viel Glück dabei, dann muss man sich ja mal fragen, wie viele Stellen gibt es überhaupt?
Ja. Das Institut ist so aufgegliedert, dass wir verschiedene Lehrstühle oder auch Arbeitsbereiche haben und da ist das dann unterschiedlich, die sind dann unterschiedlich ausgestattet. Also wir beispielsweise, wir haben 2 wissenschaftliche Mitarbeiter, das sind ich und mein Kollege Tim Haas und Axel ist ja wie gesagt über das Drittmittelprojekt bei uns am Lehrstuhl angestellt, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber das sind beispielsweise 2 Stellen und das ist auch schon, wenn man sich andere Arbeitsbereiche anguckt, ja, relativ viel, weil manchmal haben die halt nur einen oder sie haben halt auch keinen wissenschaftlichen Mitarbeiter. Also wir sind da sogar relativ gut ausgestellt, wo man jetzt aber sagen würde, ob das bei zwei Personen so der Fall ist. Ob man das so konstatieren kann, ist dann halt wiederum eine andere Frage, ne?
Ich stelle mal jetzt eine Frage an dich, Axel. Dennis hat jetzt ganz oft erwähnt, dieses Drittmittelprojekt. Kannst du uns mal erklären, was ist so ein Drittmittelprojekt?
Ja, also die Universität selbst hat ja Mittel. Mit diesen Mitteln finanziert sie alles, was sie braucht. Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen stellen, Gebrauchsgegenstände, Strom, Wasser, also wirklich alles. Und dann kann man noch versuchen, Drittmittel zu akquirieren. Das heißt, man geht dann an andere Institutionen ran, zum Beispiel an das Bundesland, an Institutionen, die das ideell fördern möchten, zum Beispiel Stiftungen wie in meinem Fall die Gerda-Henkel-Stiftung. Und wenn man dann viel Glück hat, wenn der Antrag durchgeht, dann hat man tatsächlich noch zusätzliche Mittel unabhängig von der Universität, die man dann einsetzen und planen kann. Das Problem ist aber, diese Mittel sind begrenzt. Diese Mittel sind immer auch festgelegt. Das heißt, ich kann jetzt nicht aus einem Topf in den anderen Topf irgendwas übertragen. Wir haben da zum Beispiel gerade so einen Fall, dass für Leute die Mittel ausgehen. Und dann müssen wir natürlich rätseln, wie können wir das machen, ohne dass wir die Leute kündigen müssen, dass die irgendwie beschäftigt werden, finanziert werden können, dass die nicht von einem Monat auf den anderen plötzlich ohne Arbeit dastehen. Wir teilen ja tatsächlich Vollzeitstellen in der Regel schon immer in halbe Stellen auf. Die Arbeitsbelastung ist aber trotzdem die gleiche wie bei einer Vollzeitstelle, auch wenn man dann nur die Hälfte bekommt.
Habt ihr eigentlich auch schon während eures Studiums gearbeitet oder habt ihr euch nur voll aufs Studium konzentriert? Hattet ihr schon Stellen am Lehrstuhl möglicherweise?
Also ich hatte nur so klassische Gastrojobs eigentlich, großartig. Also ich habe jetzt nicht viel an der Uni gearbeitet, vor meiner Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter, großartig.
Ich habe tatsächlich als Geisteswissenschaftler am Universitätsklinikum gearbeitet, Nachtschichten, noch vor dem Mindestlohn. Das waren dann mit Nachtzuschlag so knackige 6,5 Euro die Stunde. Das hat so gerade so hingereicht mit einem kleinen Handvoll BAföG, was man so bekommen hat. Ja, dann habe ich nebenbei eine Zeit lang am Institut als Tutor gearbeitet, also Studenten, Studentinnen unterrichtet, obwohl ich selbst noch studiere, und nach dem Abschluss dann nebenbei Lehraufträge. Also da war ich quasi Freiberufler, aber da hat man von der Hand im Mund gelebt.
Okay, also wie muss man sich das vorstellen, wenn man da so ein Tutorium gibt? Dann unterrichtet man quasi Studierende, die in niedrigeren Semestern sind als man selbst. Wird das gut bezahlt oder was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, also klassischerweise sind das Lektürekurse, also zum Beispiel, dass wir ein Werk haben, einen Text, der im Vorlesungszyklus behandelt wird und wir gehen dann tiefer rein, oder aber zu wissenschaftlichen Arbeiten, also wie schreibe ich Hausarbeiten, wie schreibe ich Abschlussarbeiten, die richtigen Basics. Und es ist tatsächlich so, also Studis unterrichten Studis, in der Regel die mit einem höheren Fachsemester, diejenigen mit einem niedrigeren Fachsemester. Die Bezahlung ist, naja, so knapp über Mindestlohn. Zu meiner Zeit wurde der Mindestlohn da gerade eingeführt. Da hatte ich den Bachelorabschluss, da habe ich, glaube ich, 50 Cent mehr gekriegt als der Mindestlohn. Da dachte ich dann, oh Mensch, da haben sich die 3 Jahre Bachelorstudium echt gelohnt dafür, ne?
Okay, das schlägt dann gleich in den... nächsten Bereich, in den ich reingehen wollte. Wie ist es denn so überhaupt, an der Universität beschäftigt zu sein? Und habt ihr auch Kontakt zum Beispiel mit euren Hilfswissenschaftlern? Und wie ist die Situation zum Beispiel bei denen?
Natürlich haben wir Kontakt mit denen. Also wir stehen im regelmäßigen Austausch. Und das Wissenschaftszeitgesetz hat jetzt zumindest eine kleine Verbesserung ermöglicht, dass die Mindestdauer eines Vertrages für Hiwis auf 1 Jahr bilanziert wurde. Das ist schon mal besser als vorher, weil da wurden die meistens nur für wenige Monate angestellt und hatten dann keine großartige Aufsicht auf Verlängerung. Der Hiwi-Job ist ja, dass du halt dann beispielsweise eine längerfristige Karriere planen kannst, dass du dann bei deinem Professor auch Doktorand wirst beispielsweise. Dafür sind diese Stellen halt eigentlich vorgesehen, aber wenn du sie dann halt irgendwie aufgrund der Reglementierung nur für wenige Monate anstellen kannst, dann ist damit halt keine lange Karriereplanung irgendwie verbunden. Also wie ist die Situation für die? Ich glaube, für unseren Arbeitsbereich, um dafür zu sprechen, ist sie, glaube ich, gut. Die Aufgaben sind einigermaßen übersichtlich und lassen sich relativ schnell erledigen. Bei anderen Arbeitsbereichen sieht das dann halt wieder ganz anders aus, wenn die beispielsweise dann noch in größere Projekte mit eingebunden sind. Also da kommt dann schon ordentlich was zusammen. Und dafür ist die Bezahlung dann am Ende halt auch nicht gerade sonderlich gut. Aber das hat Axel ja gerade schon ausgeführt.
Okay, dann lasst mich mal so fragen, wie zeitintensiv ist denn zum Beispiel die Vorbereitung von so einem Seminar und überhaupt die Durchführung? Also ich meine damit tatsächlich, was müsst ihr vorbereiten, wie gestaltet sich so ein Seminar und was ist dann die tatsächliche Vorbereitungs- und auch Nachbereitungszeit?
Na, also aus meiner Zeit als Lehrbeauftragter war das so, ich habe 30 Stunden gesamt im Semester bezahlt gekriegt. Ich habe den Stundenlohn gesehen, das waren damals 21 Euro, jetzt sind es 23, da habe ich mich erstmal unglaublich gefreut. Ne? Also 23 Euro, wow, bin ich hier in einer großen Anwaltskanzlei angestellt worden oder sowas. Ja, das ist auch die reine Stundenzahl. Also wir haben bei einem Lehrauftrag, beziehungsweise wenn man direkt zur Lehre verpflichtet ist, 2 Stunden wirkliche Unterrichtszeit. Da ist allerdings noch gar nichts dabei mit Vorbereitungszeit. Da kann man auch nochmal 2-3 Stunden vorplanen dafür, weil man muss sich einarbeiten, einlesen, man muss das Seminar und den Unterricht strukturieren, man muss sich Gedanken machen in der Nachbearbeitung, also nach der Sitzung, was lief gut, was lief nicht so gut, muss ich vielleicht das Konzept ändern, muss ich die Lehrinhalte für die nächsten Seminare anpassen. Und was natürlich auch komplett unter den Tisch fällt, ist alles, was Betreuung angeht. Also sowas wie Sprechstunde, die man anbietet, Korrektur von Hausarbeiten. Das alles wird nicht bezahlt. Das ist also quasi alles Freude am Vergnügen, aber es muss gemacht werden, weil man kann ja nicht ein Seminar anbieten und danach den Leuten sagen, übrigens, eine Prüfungsleistung gibt es nicht und ihr seid hier nur aus Spaß an der Freude da. Lehraufträge jetzt in dem Fall sind für die Uni natürlich sehr viel günstiger, als wenn man die Leute anstellen würde. Dadurch, dass die Leute mit Lehraufträgen quasi als Selbstständige gelten, muss man auch keine Sozialabgaben und sowas zahlen. Als Bonus darf man dann quasi wiederum dann sich bei der Steuer anmelden und dann jedes Jahr eine Steuererklärung machen.
Also ich rede dann ja hier aus der privilegierten Perspektive, also mir wird dann ja die Betreuung wenigstens bezahlt. Also vielleicht noch als kurze Ergänzung, also du fängst an mit einem groben Rahmenthema, dann musst du das halt irgendwie planen. Du hast so und so viele Sitzungen zur Verfügung, welche Themen willst du da wiederum abdenken? Welche Seminarliteratur passt halt wiederum, dass man sie halt in 90 Minuten halt auch didaktisch sinnvoll behandeln kann? Das musst du halt erstmal irgendwie planen. Wie passt es überhaupt in den Zeitraum? Dann ist natürlich die Frage, okay, was willst du denen halt irgendwie noch mitgeben? Machst du beispielsweise irgendwie noch Folien? Denkst du dir noch irgendwas anderes aus? Ich habe am Anfang, als ich angefangen habe, sehr stringent gearbeitet. Also habe das sehr minutiös geplant mittlerweile. Lass ich das eigentlich alles eher passieren und lass das ein bisschen lockerer angehen. Aber es ist natürlich immer noch arbeitsintensiv. Man muss sich in das Thema noch einlesen, Sekundärliteratur beispielsweise irgendwie dazu lesen. Wenn die Studierenden Fragen stellen, muss man auch darauf vorbereitet sein, diese Fragen meistens zufriedenstellend beantworten zu können und sowas, ne? Genauso wie ist das dann halt auch bei den Hausarbeitsthemen. Aber ich argumentiere hier ja aus der privilegierten Perspektive, ich kriege das Ganze ja wiederum bezahlt, während das bei den Lehraufträgen nicht so ist, sondern die kriegen halt nur die, wie Axel schon gesagt hat, die Stundenzahl, die sie unterrichten, wiederum bezahlt. Und mein Kollege Tim Haas beispielsweise, also um das nochmal zu rekapitulieren, wir haben 2 Stellen von wissenschaftlichen Mitarbeitern und Professor Dreier unterrichtet natürlich. Und ich muss beispielsweise einmal im Jahr auch qualitative Methoden unterrichten. Das heißt, ich kann dann kein reguläres Seminar anbieten. Und Tim unterrichtet beispielsweise auf Englisch. Das heißt, um die Lehre abzudecken, sind wir beispielsweise auf Lehraufträge angewiesen und dann kann man sich ja beispielsweise schon mal ausrechnen, wie die Leute dann entsprechend auch bezahlt werden, die unsere Lehre machen.
Dann aber nochmal die Frage, wenn man so Hausarbeiten bekommt, wie viel Aufwand steckt da dahinter, das zu bearbeiten? Also natürlich gehe ich davon aus, es hängt natürlich von der Größe eines Seminars ab, aber das könnt ihr ja eigentlich mal ein bisschen beschreiben.
Du musst natürlich auch gucken, wie ist beispielsweise die Quellenarbeit gelaufen, wurde da beispielsweise irgendwie plagiiert, irgendwo abgeschrieben, dann erstmal so die reine Struktur, Grammatik, die ganzen Formalia, das berücksichtigt man dann natürlich dabei. Wie ist die Struktur einer Hausarbeit? Ist die beispielsweise entlang einer klar gegliederten Forschungsfrage geschrieben? Sowas, also das ist schon mehr als sich das einfach durchzulesen und dann halt willkürlich eine Note zu geben, sondern man hat ja auch gewisse Kriterien und einen gewissen Maßstab. Und die Leute setzen sich natürlich hin, die setzen sich mehrere Stunden, mehrere Tage, manchmal, wie ich das mitbekommen habe, anscheinend auch mehrere Wochen, in die Bibliothek oder sonst wohin und schreiben da was durch. Dann können sie halt auch den Anspruch haben, dass ich das jetzt nicht innerhalb von einer halben Stunde halt irgendwie lese und willkürlich dann eine Note eintrage, sondern dass ich mir das natürlich auch genau und professionell anschaue, was die da zustande gebracht haben. Ne?
Ja, aber nur mal so grob, also was ist der Zeitaufwand, der zusätzlich draufkommt, wenn man das kontrolliert?
So. Das kommt auch immer drauf an, wie viele man hat. In den Vertiefungsmodulen ist das, also wir haben einmal die Basismodule, das ist halt für die Bachelorstudenten. Dann haben wir die Vertiefungsmodule, das ist für Masterstudenten und für Bachelorstudenten, die im Vertiefungsmodul sind. Manchmal hat man dann halt irgendwie, wenn man ein Basismodul gibt, so ich hatte dann schon den Fall, dass ich da 32 Hausarbeiten liegen hatte, ne? Das ist natürlich sehr arbeitsintensiv. Ich kann das jetzt nicht in der genauen Stundenzahl bilanzieren, aber sagen wir mal, für die Korrektur von einer Hausarbeit gehen vielleicht, wenn du das einigermaßen minutiös machst und dann noch so ein bisschen recherchierst, sind das bestimmt 2 bis 3 Stunden, die dafür draufgehen. Und dann rechne das mal 32, also da kommt schon eine ordentliche Stundenanzahl drauf.
Ja, also meine Erfahrungen sind da tatsächlich ähnlich. Es kommt natürlich drauf an, ist es Basis- oder Vertiefungsmodul. Basismodul, die Hausarbeiten lesen sich ein bisschen einfacher tatsächlich, zumindest meiner Erfahrung nach, weil erstens mehr Standardliteratur verwendet wird, und zweitens die Themen, die die Leute auswählen, manchmal sehr ähnlich sind. Zu der reinen Korrekturzeit aber, finde ich, kommt dann noch die Zeit dazu, ich muss mit den Leuten ja die Themen absprechen. Also ich hatte schon Fälle, da haben mir Leute dann irgendwann mal kurz vor Fristende der Abgabe dann tatsächlich irgendeine Hausarbeit geschickt. Da war nichts abgesprochen, da wusste ich dann auch erstmal nicht so, okay, was erwartet mich da? Weil ja, also kann ja Hit oder Miss sein in dem Fall. Und in der Regel bespreche ich das mit den Leuten vorher. Und wenn das nur per E-Mail ist und dann sagen die mir, was sie ungefähr machen wollen, das frisst auch Zeit. Also für so eine gut durchdachte E-Mail, wo man noch Hinweise gibt, wo man selbst vielleicht nochmal recherchiert, da geht gerne auch nochmal eine extra halbe Stunde drauf. Bei Abschlussarbeiten ebenso. Ich habe jetzt jemanden, der möchte eine Abschlussarbeit schreiben über die Thematik von Söldnern. Da muss ich auch erstmal gucken, gibt es das überhaupt noch heute in dieser Form? Wie wird der Begriff verwendet? Wie ist das definiert? Ich glaube, ich saß an der E-Mail selbst alleine ungefähr 1,5 Stunden, damit ich dieser Person auch wirklich zuverlässige und sichere Antworten geben kann. Weil wenn ich denen einfach nur in 5 Minuten was runterschreibe oder die Hausarbeit in 30 Minuten so durchspaziere, dann erfülle ich ja den wissenschaftlichen Anspruch nicht. Also ich helfe weder den Studis dadurch, noch helfe ich mir selbst. Ich möchte, dass die Leute was lernen. Ich möchte, dass die Leute einen guten Abschluss haben. Und dafür muss ich diese Zeit investieren. Und das ist dann, ja, so manches Wochenende geht dann gern mal drauf.
Also auch die persönlichen Gespräche mit den Studierenden beispielsweise, die ziehen sich ja auch in die Länge. Und man will sich auch die Zeit nehmen. Die sollen ja gute Abschlussarbeiten schreiben, die sollen gute Hausarbeiten schreiben, das ist natürlich wichtig. Und dann gehen Gespräche halt auch mal über eine Stunde teilweise, ne? Und dann willst du die natürlich auch nicht rausschmeißen, weil du denen jetzt irgendwie sagen willst, so ja, ich muss den und den Aufsatz noch fertig schreiben, ich muss hier noch irgendwas vorbereiten, da noch Mails beantworten, dann muss ich irgendwie noch 10 Seiten Doktorarbeit schreiben. Ja, also man nimmt sich dann natürlich die Zeit. Deswegen, glaube ich, divergieren halt auch die Arbeitszeiten im wissenschaftlichen Bereich so stark, weil du das teilweise gar nicht so richtig quantifizieren kannst, was gerade für Ansprüche an dich gestellt werden. Aber da geht schon viel Zeit drauf, sage ich jetzt mal, die nicht von der 20-Stunden-Stelle abgedeckt wird.
Ne? Dann gehen wir doch nochmal auf eine Sache ein, die mich sehr interessiert hat. Also seit 2007 gibt es das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Ihr hattet es vorhin schon mal erwähnt. Wie beeinflusst dieses Gesetz eure Arbeit?
Das ist natürlich, also diese 6 Jahre, die man prinzipiell hat für eine Doktorarbeit, also es sind eigentlich 3 Jahre vorgesehen, aber du, also bei dem Arbeitsaufwand, den du halt in deiner regulären Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter hast, schafft man das halt nicht in den 3 Jahren, das ist eigentlich relativ unmöglich, es sei denn, man schläft nicht mehr. Ja, es sind 6 Jahre vorgesehen und von diesen 6 Jahren wurde jetzt auch nicht abgesehen und ich finde, diese 6 Jahre sind für mich persönlich, nach meinem persönlichen Ermessen, sind sie einigermaßen machbar. Also das ist wiederum, finde ich, schon okay. Wo es jetzt kritisch wird, ist halt diese Postdoc-Phase mit der 4+2-Regelung. Das heißt, du bist halt dann 4 Jahre in deiner Postdoc-Phase angestellt, also nach der abgeschlossenen Promotion. Und 2 Jahre kriegst du halt dann noch drauf, aber nur, wenn du halt eine unbefristete Stelle in Aussicht hast. Und unbefristete Stellen sind in der Uni rar gesät bis unmöglich. Das hast du nur, wenn du Professor oder Professorin bist oder halt, man nennt das wissenschaftliche Mitarbeiter für besondere Aufgaben beispielsweise. Das ist dann auch unbefristet.
Ist das dann eine direkte Folge dieses Wissenschaftszeitgesetzes?
Nee, das Wissenschaftszeitgesetz ist natürlich, dass es diese ganzen Karriereoptionen flexibilisieren soll, aber halt einfach nur eine gewisse Unsicherheit schafft, was halt Karriereplanung angeht. Oder ich habe jetzt auch die 30 erreicht, was halt auch beispielsweise auch Familienplanung angeht. Ne? Das sind halt alles Sachen, man kann das halt nicht planen, wenn man halt auch gar nicht weiß, in welcher Stadt man dann teilweise irgendwie in 2 Jahren ist, wenn man eine Stelle hat. Und diese Stelle, die man an einer anderen Stadt hat, die geht dann halt auch wieder nur irgendwie 2, 3 Jahre. Also das ist alles schwierig, wobei ich das teilweise verstehen kann, dass beispielsweise meine Stelle jetzt als wissenschaftlicher Mitarbeiter nur auf 3 Jahre, also die wird jetzt noch verlängert, aber nur auf 3 Jahre angesetzt ist, weil natürlich auch andere Leute eine gewisse Karriereoption haben sollen. Aber andererseits, wenn man jetzt bei Audi arbeitet in einer Fabrik oder so, da sagt halt auch keiner, ja, befristete Stellen sind gut für die Karriereoption. Also das ist auch alles ein bisschen widersprüchlich, aber...
Ja, also das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, da, ich muss ja offen zugeben, ich bin ja Nutznießer. Mein Vorgänger hat die Zeit voll gemacht und erst dadurch bin ich ja tatsächlich auf die Stelle nachgefolgt. Das hat aber auch die Folge, dass natürlich diese ganze Expertise mit diesem Mann auch weggegangen ist. Weil den können wir ja nicht im universitären Bereich mehr halten. Der hat die Zeit ja voll. Und wie das Dennis auch schon gesagt hat, die Idee dahinter ist ja tatsächlich, wir ermöglichen dann Leuten, vor allem in jüngeren Jahren, die ihren Abschluss jetzt gemacht haben, den Eintritt in die wissenschaftliche Arbeit. Tatsächlich hat man sich dann auch gedacht mit dieser Befristung, dass dann mehr unbefristete Stellen geschaffen werden, weil man sich natürlich diese Expertise halten will. Die Unis haben sich dann gesagt, naja, in 3 bis 6 Jahren haben wir doch die nächsten, die wir anstellen können. Wenn wir dann auch die desolate Finanzierungssituation von Universitäten angucken, dass wir zum Beispiel jetzt hier für den Neubau, ich glaube, 100 Vollzeitstellen-Äquivalente, wie das so schön heißt, also 100 Vollzeitstellen streichen mussten, also dass überall der Rotstift angesetzt wurde, dann ist das natürlich auch von Vorteil. Wenn die Verlängerung ausläuft und es ist kein Geld, da wird es nicht wieder besetzt. Das macht schon unsicher. Also ich liege manchmal auch nachts ein bisschen nur im Bett und überlege so, wie geht es dann in 1,5 Jahren, 2 Jahren weiter. Das, was Dennis angesprochen hat, Familienplanung zum Beispiel, das ist auch so eine Sache. Meine Frau ist zum Beispiel Vollzeit berufstätig hier in Jena. Wenn ich jetzt in 2, 4, 6 Jahren, keine Ahnung, an die Uni Augsburg ziehe oder an die Uni Bonn, na, was machen wir dann mit ihrem Arbeitgeber? Also sobald du dann tatsächlich auch Familie hast, wirst du ja auch unflexibler. Auch solche Sachen, wie finanziere ich meine Zukunft? Ein alter Schulfreund aus Grundschulzeiten, der hat einen Hauptschulabschluss gemacht, Elektrikerlehre, Elektrikermeister. Der hat eine Familie mit 2 Kindern, der hat ein Haus, das ist abbezahlt. Wenn ich jetzt zu einer Bank gehe und sage, guten Tag, ich möchte ein Haus bauen oder ich möchte ein Auto finanzieren, dann würde mich die Bank auslachen, weil die guckt auf den Arbeitsvertrag und sagt, ach so, Sie haben noch 1,5 Jahre und dann wissen wir nicht, wie es weitergeht. Ja, sorry, das ist uns zu unsicher, das machen wir einfach nicht. Also es ist sehr viel Unsicherheit da. Die Intention dahinter kann man schon irgendwo nachvollziehen, aber die Umsetzung ist halt tatsächlich nicht so toll. Und jetzt mit dieser Reform, mit diesem 4 plus 2, das ist halt auch nicht wirklich schön. Also man versucht jetzt hier wieder die Unis dazu zu bringen, Leute zu halten, indem man sie in die unbefristete Arbeit quasi bringt nach der Befristung. Aber auch hier sehe ich es ehrlich gesagt nicht kommen, dass wenn jemand dann die 3. Befristung beantragt, er gleichzeitig auf dem Silbertablett einen unbefristeten Arbeitsvertrag in Aussicht gestellt kriegt, weil einfach das Geld nicht dafür da ist.
Also was beim Wissenschaftszeitvertragsgesetz ja schwierig ist, ist wirklich diese Karriereplanung einerseits und andererseits aber, dass du halt unter Dauerstress stehst, dich halt immer beweisen zu müssen, weil du dich ja immer wieder qualifizieren musst für einen weiteren Arbeitsvertrag. Dieser Qualifizierungsbegriff ist ja juristisch auch nicht genau festgelegt. Also was heißt überhaupt Qualifizierung in dem Gesetz? Das wird von jedem Land wiederum ausgelegt, was Qualifizierung wie überhaupt heißt. Also beispielsweise ich arbeite auf einer sogenannten Qualifizierungsstelle. Das heißt, ich bin beispielsweise von gewissen Stellenstreichungen, die an Unis aufgrund der prekären finanziellen Lage wiederum stattfinden, nicht direkt betroffen, weil ich geschützt bin. So. Also ich bin in einer sehr privilegierten Lage in einem sehr, sehr prekären System. So. Und ich arbeite schon ziemlich viel und versuche nebenbei noch die Doktorarbeit fertig zu kriegen und nebenbei trotzdem noch irgendwie nochmal Familie und Freunde zu treffen. Ne? und die Partnerschaft zu pflegen und sowas. Wie Axel das schon gesagt hat, also soll das Ganze flexibler machen und es schafft aber einfach eine riesengroße Unsicherheit und halt einfach einen Dauerdruck. Man fragt sich halt, ob der Gesetzgeber bzw. die Gesetzgeberin in diesem Falle mal geschaut hat, wie das mit den Stellen halt überhaupt ist und dass es halt überhaupt keine Aussichten auf unbefristete Stellen eigentlich gibt bis zur Professur. Ne? Also da finde ich, es ist ein bisschen Realitätsverweigerung von Seiten der Politik.
Dann würde ich euch gerne noch fragen, ihr habt vorhin davon geredet, dass es Kürzungen an der Universität gegeben hat. Ist euer Lehrstuhl davon auch betroffen?
Vielleicht soweit. Also man schaut halt, welche Lehraufträge beispielsweise vergeben werden können und welche nicht. Also man muss halt darauf achten, dass bestimmte Veranstaltungen dann halt auch gut besetzt sind. Und gut, darauf sollte man in der Universität, glaube ich, generell, dass man halt Angebote macht, die halt dann auch ausgelastet sind. Aber es ist schon mehr Aufwand in Bürokratie, würde ich sagen, was die Lehrschulplanung angeht, vielleicht soweit.
Ja, was jetzt noch passiert ist, ist, dass bei unseren Hiwi-Stellen tatsächlich eingespart wird, weil der Stundensatz wird nicht erhöht. Das heißt, da wird uns quasi von der Unileitung gesagt, da müsst ihr jetzt gucken, ihr müsst die Stunden senken oder ihr müsst halt im Zweifelsfall jemanden entlassen dafür. Und in meinem persönlichen Falle war es zum Beispiel so, die Finanzmittel, die wir zur Verfügung hatten, die gehen irgendwann mal, weil es ein Drittmittelprojekt ist, zu Ende. Damit wir das möglichst strecken können, hat das auch bedeutet, dass mein Vorgänger dann im letzten halben Jahr auf eine 50%-Stelle runtergekürzt wurde und ich mit einer 50%-Stelle angefangen habe, auch ohne Aussicht darauf, dass das erhöht wird, außer ich steige wieder ins Hamsterrad und suche dann, ob es irgendwelche Finanzierungsmöglichkeiten gibt. Also das ist an der Uni tatsächlich so dieses große Problem. Es wird uns immer gesagt, wir sollen irgendwo sparen, streichen. Wir wissen gar nicht mehr, wo wir sparen und streichen sollen. Unser Arbeitsbereich zum Beispiel, der Lehrstuhlinhaber geht im Februar oder März 2026 in Rente. Ja, da ist dann die Frage, kommt da jemand danach? Oder wird das dann zusammengelegt mit einem anderen Lehrstuhl? Das hatten wir schon mal gemacht, dass zwei Lehrstühle amalgamisiert worden sind. Natürlich dann auch dann entsprechende Stellen weggefallen sind, also sowas wie Sekretariatstelle, Hiwi-Stellen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnenstellen. Aber wir wissen tatsächlich ehrlich gesagt nicht, wo wir noch sparen sollen. Also oft arbeiten wir schon wirklich am Limit und gucken schon, dass wir irgendwie noch irgendwelche kleinen Töpfe auftreiben können. Und wenn es sowas ist wie, wir haben eine Veranstaltung, die Universität sagt ganz klar, wir dürfen kein Essen zur Verfügung stellen, dann finden wir noch irgendjemanden als Geldgeber, einen Verein oder sowas, der mit uns verbunden ist, der dann das Essen stellt. Also wir können gar nicht weitersparen.
Erwartet ihr oder glaubt ihr, dass diese Einsparmaßnahmen auch zu einer Minderung der Qualität in der Lehre führen?
Ich würde jetzt als Prognose auf jeden Fall das bejahen. Die Stellen, die eingespart werden, die müssen ja von irgendwem dann wiederum umgesetzt werden. Das heißt, die Stellen, die uns weggestrichen werden, die haben wir dann als wissenschaftliche Mitarbeiter wiederum als Mehrarbeit. Und desto weniger Zeit ich habe, desto mehr Mails ich beantworten muss, desto mehr ich noch irgendwas machen muss, desto weniger Zeit habe ich dann natürlich auch ganz klar die Lehre vorzubereiten. Ja, weiß ich nicht, Abschlussarbeiten wiederum zu betreuen und andere Dinge. Also desto mehr zusammengespart wird, desto weniger Personal ist natürlich auch da, um halt eine Lehre umzusetzen. Wie man sie seinen eigenen Anspruch nach natürlich auch gerne umsetzen würde.
Wenn ihr jetzt zum Beispiel im Thüringer Landtag wärt, was würdet ihr unseren Landesmüttern und Vätern denn gerne mit auf den Weg geben?
Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt sind wir uns beide Politikwissenschaftler hier und haben uns ein bisschen fragend angeguckt, weil also Sofortmaßnahmen gibt es nicht. Wir können jetzt natürlich sagen, gib mehr Geld. Also das ist irgendwie auch oft das, was die Politik so als erste Lösung findet. Ich schmeiße ein bisschen Geld dahin und dann löse ich das Problem von selbst. Aber ich habe eher den Eindruck, das ist auch ein grundlegender, strukturelleres Problem. Alleine, dass wir, und das geht ja schon in der Schule los, wir haben 16 verschiedene Bildungssysteme. Damit haben wir auch 16 verschiedene Abiturabschlüsse, die nicht miteinander vergleichbar sind. Ich kann ein Abitur aus München, aus Bayern, nicht unbedingt mit dem Abitur aus Stuttgart in Baden-Württemberg oder einem Abitur aus Bremen oder Abitur aus Berlin vergleichen. Die Leute kommen dann quasi schon mit unterschiedlichen Wissensständen in die Universität. Also da müssen wir dann schon eigentlich vorher ansetzen. Das Problem ist aber, wenn ich jetzt natürlich zum Land gehe und sage, gebt euer Bildungsvorrecht auf. was ja eines der wenigen großen Vorrechte ist, was den Ländern noch geblieben ist. Ich glaube, kein Parlamentarier und keine Parlamentarierin würde dem jeweils zustimmen, weil das ist noch eines der großen Ressorts, was das Land hat. Ja, was können wir machen? Wir können natürlich vorschlagen, wir schauen uns das wissenschaftlich an und wir geben euch dann die Ergebnisse und wirklich fundierte Lösungsvorschläge mit. Aber in der Politik...
Braucht man dann aber auch wieder Zeit und Geld.
Ja, man braucht Zeit und Geld. In der Politik ist halt auch so, man muss immer Mehrheiten finden. Also das, was als Vorschlag reinkommt, ist nicht unbedingt das, was dann als Ergebnis steht. Sondern da wird dann viel zwischendrin verhandelt, es wird was ergänzt, es wird was weggestrichen. Und am Ende bekommen wir was ganz anderes raus. Ich möchte ein Auto mit 4 Rädern haben und ich kriege ein Fahrrad dabei raus. Das ist oftmals das Problem. Und was können wir denen da mitgeben? Nicht viel. Schaut es euch an, fragt die Leute, die direkt betroffen sind. Aber direkt Lösungsvorschläge ist sehr, sehr schwierig, weil das ganze Ding komplex ist wie sonst was. Wenn wir das Gesetz wegstreichen, dann ist unsere Generation gut dran. Aber was ist mit allen, die dann nachkommen, die in 3 Jahren ihren Bachelor haben, in 5 Jahren ihren Master, die vielleicht in der Wissenschaft bleiben wollen und die auch wirklich brillant sind? Die stehen dann da und man muss ihnen sagen, tut mir leid, es gibt halt keine Stellen.
Ich würde auf jeden Fall schon mal jetzt aus unserer Perspektive, Axel hat gerade seine Doktorarbeit fertiggestellt und ich bin gerade dabei, ich würde auf jeden Fall das mit der Postdoc-Phase wesentlich flexibilisieren. Also ich finde das mit der Doktorarbeit, wie gesagt, dass du halt eine maximale Anzahl von 6 Jahren hast, so das ist schon ganz okay so. Auch wenn es da auch gerne wieder mehr Zeit geben könnte und weniger Mehraufwand nebenbei. Also dass du 6 Jahre Zeit hast für die Doktorarbeit und auf der anderen Seite dann aber für die Postdoc-Phase, wo eine habil, auch ein Auslandsaufenthalt, nebenbei noch Publikationen plus die Lehre, die natürlich dann auch, desto höher du qualifiziert bist, desto mehr lehrst du natürlich auch, also einen Lehraufwand beinhaltet. Das würde ich auf jeden Fall schon mal auch auf 6 Jahre wiederum ausweiten, weil alles andere ist halt komplett unrealistisch. Und ganz eigennützig, das schon mal zu ändern, dass uns bei unserer Karriereplanung dann zumindest geholfen ist.
Alles klar, das waren Axel Mössinger und Dennis Ley vom Institut der Politikwissenschaften an der FSU Jena im Fachbereich Politische Theorien Ideengeschichte.